Ich brauche jetzt auch einen Kaffee.
Weißt du eigentlich, wo der Zucker ist?
Kann ich was von deiner Milch haben?
Ja, ist eh nicht meine.
Und, wie war deine Woche so?
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Küchengeplauder von den Praktikanten von Wüstewelle. Praktikantinnen von Wüstewelle. Oh mein Gott. Ja, hier ist Anka und...
Und Alex. Moin.
Und ja, Alex, wie war bis jetzt deine Woche so? Ist dein Praktikum bis jetzt so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast?
Nein. Das hat aber gar nichts mit dem Praktikum zu tun, sondern mit einem Corona-Fall bei mir in der WG, weswegen ich die letzte Woche mehrheitlich im Homeoffice verbracht habe. Und ich bin nicht der Einzige. Du hattest genau die gleiche Situation. Und unsere dritte Praktikantin, die Anna, die ist tatsächlich selbst Corona-positiv. Genau. Also gerade sind wir relativ ausgedünnt.
Also ja. Anna, wenn du das hörst, dann Grüße gehen an dich raus und gute Besserung.
Gute Besserung, ja.
Ja. Was trotz dieser Situation jetzt, konntest du ein paar bis jetzt Berichte machen oder Sachen machen, die dich interessiert haben?
Ja, tatsächlich. Am ersten Tag hier habe ich direkt einen Vortrag aufgezeichnet vom Gräberfeld X von der Universität Tübingen, vom Historischen Institut dort, wenn ich mich richtig erinnere, über das Schicksal von polnischen und sowjetischen ZwangsarbeiterInnen, die in Tübingen arbeiten mussten. Da wurden Erfahrungsberichte verlesen, Briefe verlesen. Das habe ich aufgenommen, habe das zusammengeschnitten, habe das atmosphärisch mit Musik und Sounds unterlegt und habe daraus einen kleinen Radiobeitrag geschnitten. Der wurde letzten Montag ausgestrahlt und ja, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr ernstes Thema, aber ein bisschen Skills in Musikbearbeitung sammeln können, das war schon ganz cool und hat auch noch im Office ganz gut funktioniert. Und ansonsten waren wir gestern in Ulm in einer kleinen Waldbesetzung, die dort vor einigen Tagen entstanden ist. Da soll ein Waldgebiet gerodet werden für ein neues Bettenhaus, ein provisorisches, für ein Bettenlager. Und damit sind die örtlichen Aktivisten nicht einverstanden und haben das deswegen besetzt. Wir konnten ein bisschen klettern. Ich habe dir das Klettern beigebracht.
Ja, es hat auch mega Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber es war sehr cool. Im Endeffekt und auch die Leute dort waren einfach auch sehr herzlich und ich habe generell auch noch nie so viel Zuspruch von Passantinnen, also die vorbeigelaufen sind, gesehen, weil normalerweise sind dann schon immer ein paar Leute dabei, die dann sagen, ja, hakt's bei euch, warum macht ihr das überhaupt alles? Und deswegen, also ich habe das gestern total positiv aufgenommen, vor allem, wenn man eine Woche in Quarantäne ist. Dann war das war gestern einfach ein Highlight der Woche bis jetzt.
Ja, doch, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja, genau. Was nächste Woche ansteht, sind die Frauenfilmtage. Das wird auch nochmal richtig interessant. Da habe ich heute den ersten Sneak Peek in einen Film gehabt. Der war richtig cool. Ja, aber es ist gerade alles so ein bisschen, also vielleicht zur Orientierung für die Hörerinnen, gestern in der Nacht ist hat Putin den Befehl gegeben, in die Ukraine einzumarschieren.
Vorgestern
Nacht, stimmt. Und ja, es ist ein bisschen surreal und krass. Wie geht's dir damit, Alex?
Ich bin akut übermüdet, weil...
Das kann ich bezeugen.
Ja, ich will gar nicht wissen, wie meine Augenringe aussehen, weil ich zu lange vor Reddit, Twitter und diversen Nachrichtenportalen verbracht habe, um mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Hart, bitter, so viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
Ja.
Ein bisschen fassungslos, nach wie vor.
stimmt. Wie wichtig findest du eigentlich Nachrichten oder generell journalistische Arbeit in Bezug auf so Krisensituationen?
Unglaublich wichtig, weil, ohne eine Berichterstattung, ohne JournalistInnen vor Ort, erfährt die Weltöffentlichkeit nicht, was dort passiert. Was heißt das, Despoten wie Putin oder Assad in Syrien oder sonst wo, bei welchem Krisenherd auf der Welt auch immer. Ohne eine mediale Öffentlichkeit können die halt da machen, was die wollen. Und JournalistInnen, die daneben stehen und eine Kamera draufhalten, haben dann doch oftmals die Wirkung, dass sich Menschen zurückhalten. Dass sich auch Despoten zurückhalten. Ich meine, das hindert Putin jetzt nicht daran, diesen Krieg durchzuziehen. Aber wie man in der medialen Landschaft auch schon sieht, kriegt er einen entsprechenden Backlash. Und das ist richtig und das ist wichtig so. Und das ist nicht nur bei so internationalen Konflikten so, das ist auch bei Protestaktionen so. Sei es im aktivistischen Umfeld, auf Demonstrationen oder ja, oder sonst wo.
Ja, aber da muss man auch nochmal differenzieren zwischen guten und nicht so hart subjektiven Journalismus und Journalismus, der auch sehr viele Fakten einfach falsch macht, der sehr viel Desinformation verbreitet, der auch, also zum Beispiel im Fall Hanau, das ist jetzt zum zweiten Mal, der dann auch einfach über die Tatnacht sehr, sehr schlimme Dinge geschrieben hat, die auch sehr rassistisch konnotiert waren, wo man auch wieder zwischen Qualitätsjournalismus und reißerischem Journalismus unterscheiden muss.
Und Clickbait-Journalismus. Und natürlich Staatspropaganda, wie es Russia Today und ähnliche Formate dann praktizieren. Desinformationskampagnen fahren, um Menschen zu verunsichern und ja.
Die natürlich auch sehr viel Macht haben, weil die zum Beispiel politische Wahlergebnisse auch zum Beispiel lenken können.
Umso begeisterter bin ich von der Internet-Community gerade, weil gestern Nacht und heute waren die meisten russischen Propaganda-Organe offline, inklusive der Staatswebseiten, weil das Anonymous-Kollektiv, für die unter euch, die das nicht wissen, das ist ein loser Zusammenschluss von HackerInnen, weil die die Webseiten mit DDoS-Attacken angegriffen haben und das alles mal eben offline genommen haben und das geht auch immer noch so weiter.
Krass. Richtig krass. Also es ist aber praktisch auch so eine Gegenoffensive, nicht nur militärisch, sondern auch cybermäßig dann.
Naja, das, was die NATO nicht macht, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht nicht so wirklich nachvollziehen können, weil wir nicht deren strategische Informationen haben und nicht ihre Interessen und ihre Gründe nicht so nachvollziehen können vielleicht. Das, was die nicht machen, das übernimmt zum Teil die Weltöffentlichkeit bzw. die Internet-Community gerade ein bisschen so, wie sie es halt können von ihren Heim-PCs aus. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt Truppen nach Russland in die Ukraine schicken sollten, um jetzt einen wirklichen offenen Krieg mit Russland anzufangen. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Ja. Vielleicht eine andere Frage, weil wir haben uns ja mal über generell Journalismus unterhalten und du hast auch gesagt, dass du Investigativjournalismus sehr interessant findest.
Ja.
Gibt es da bestimmte Podcasts, Dokus, die dich sehr inspiriert haben?
Das NDR-Investigativressort ist ziemlich cool, meiner Meinung nach. Steuerung F macht sehr guten Kram. Und die Süddeutsche Zeitung, die brilliert immer wieder damit, dass sie anscheinend einen recht guten Zugang zu Datenleaks, die dann sehr wichtig werden, hat. Weil ich glaube, sowohl die Panama Papers als auch die Cum-Ex-Files und noch andere Sachen, die kamen ursprünglich mal bei der Süddeutschen an und wurden dann an andere journalistische Bereiche dann weitergeleitet und haben dann mit denen zusammengearbeitet. Was gibt's noch? Okay, da haut meine Übermüdung rein. Ich könnte noch ein paar andere Sachen nennen, aber es klappt gerade nicht so. Tut mir leid.
Ja, ist gut. Aber das klingt schon mal interessant.
Aber ich glaube, mein Wunschgebiet wäre tatsächlich Steuerung F. Das Y-Kollektiv könnte man noch nennen. Aber ja.
Aber vielleicht sehen wir dich hören dich in ein paar Jährchen als Investigativjournalist. Das wäre schon ziemlich cool.
Das wäre cool. Ich mag noch nicht so wirklich dran glauben. Ja. Was ist denn deine Wunschperspektive?
Jetzt auf die Welt oder auf den Journalismus?
Letzteres.
Also Investigativjournalismus fand ich auch immer sehr interessant. Die mir jetzt einfallen, sind auch, also Cum-Ex, die Podcast-Doku über Hanau war sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und warte, mir fällt sie ein. Es gab auch eine zu Ken Jebsen.
What the fuck happened to Ken Jebsen? Ja, die ist cool.
Die ist richtig gut, ja.
Die war doch auch von Steuerung F, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch. Also würde ich sagen, das ist auch so ein Bereich, der mich potenziell irgendwann interessiert. Ja, ich mag einfach gerne Recherche und ich mag mich sehr gerne in Recherche auch so ein bisschen verlieren und dann aber gleichzeitig alles wieder so miteinander verbinden. Deswegen vielleicht in die Richtung irgendwann, who knows. Aber ich finde es wichtig einfach, ich möchte nicht, also klar, kulturelle Bereiche und Kulturressort ist auch wichtig und da war ich bis jetzt immer die längste Zeit bei Universitätsmagazinen und so. Aber ich würde gerne einen nahen Bezug zur Realität haben und ich würde gerne einen Bezug haben, der relevant ist und der Leute informiert und der Leute nicht desinformiert. Und das ist für mich wichtig, weil das erwarte ich auch von den Nachrichten, die ich lese. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich irgendwann mal genau dasselbe machen kann für andere Leute. Genau.
Irgendetwas tun, was sinnvoll und richtig und wichtig ist.
Ja, also sinnvoll, richtig und wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob das genauso gesehen wird von anderen Leuten, aber ja. Aber das ist schon krass. Also ich sehe es auch immer bei jeder Demo, wenn da irgendjemand uns interviewt, werden uns immer die Worte im Mund umgedreht. Und dann steht plötzlich in der Zeitung am nächsten Tag irgendwas komplett anderes. Und ja, es kann dadurch passieren, dass manche journalistische Formate alles auf, keine Ahnung, wie 300 Wörter runterkürzen müssen und 3 Minuten Beitrag oder was weiß ich. Aber ich möchte nicht irgendwann so werden, dass aufgrund von Kürzungen die Qualität an meinem Journalismus zugrunde geht. Also das wäre schon ziemlich schade.
Ja, auch Shoutout und Respekt an all die JournalistInnen, die gerade in der Ukraine vor Ort sind und ihr Leben dafür riskieren, dass wir annähernd gesicherte Informationen da kriegen. Auch wenn dieser Begriff gesichert natürlich sehr, sehr dehnbar ist in so einem Kriegsgebiet.
Ja. Schon.
Wäre das was für dich?
An Kriegsgebiete vielleicht? Oder an
Kriegsjournalismus?
Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich bin der größte Schisser der Welt, wirklich. Aber ich mache trotzdem gerne Sachen, die mir Angst bereiten. Einfach, weil ich dann auch nicht wegen dem Nervenkitzel, sondern einfach auch, keine Ahnung, um mal selber sich aus der Angst rauszupuschen. Vielleicht, ja. Weil mein Aktivismus geht in die... wo war ich? Ich glaube, wenn man sich als Aktivist auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob radikalisieren die gute Wortwahl dafür ist, aber dass man zunehmend merkt, dass Demonstrationen alleine nicht immer was bringen, dass man sich mehr und mehr in andere Themenbereiche einfach reinfuchst und auch Sachen macht, die einem Angst bereiten. Und Vielleicht ist das auch der Weg für die Zukunft. Wie ist das für dich, Alex?
Oh, ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, wie ich dazu stehe. Ich halte zivilen Ungehorsam für ein probates Mittel für politischen Protest. Und Blockaden von Infrastruktur oder von Demonstrationen halte ich genauso probat. Ich hasse Gewalt, deswegen, und ich habe auch noch nie Gewalt angewandt. Ihr seht mich nicht, ich bin 2 Meter groß. Ich habe bisher wenig Probleme mit Gewalt gegen mich selber gehabt. Deswegen ist das für mich vielleicht auch nicht so das Thema. Deswegen habe ich da vielleicht auch einen etwas anderen Bezug zu als andere Genossis, zugegeben. Aber diese friedliche Latsch-Demo, wie es Volksmund so heißt, die ist eben meiner Meinung nach eben genau das. Sie mag laut sein, sie mag auch kraftvoll sein, sie mag auch vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, aber wirklich bringen tun diese Demonstrationen in den allermeisten Fällen nichts, es sei denn, sie kommen von rechts. Dann hören RegierungsvertreterInnen dann auf einmal dann doch auf sie und sprechen davon, dass man diese berechtigten Sorgen doch irgendwie ernst nehmen muss. Das haben wir bei der Geflüchtetenkrise gesehen, das haben wir bei der Corona-Krise gesehen. Und das finde ich ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Wenn dann im Kontrast Fridays for Future Wochen, Monate, Jahre lang auf die Straße gehen, dann mag das zwar jetzt mittlerweile auch einen gewissen politischen Impact gehabt haben, aber die Schwelle dafür war unglaublich viel größer. Und deswegen finde ich es auch sinnvoller, sich alternative Aktionsformen zu überlegen und die dann auch durchzuführen. Gewaltlose Aktionsformen, aber nicht die etablierten Aktionsformen. Sehr politisch heute.
Ja, aber ich weiß nicht, ich merke immer, wenn wir flyern oder bannern gehen und Läden fragen, ob sie irgendwas aufhängen möchten, dann sagen die meisten immer, sie möchten kein politisches Statement machen und dadurch, dass sie es eben nicht aufhängen, ist es für mich schon politisch. Alles ist politisch.
Ja, wollte ich gerade sagen, alles ist politisch. Es gibt kein Leben in einer großen Gesellschaft, das unpolitisch ist. Das Zusammenleben in einer großen Gesellschaft, auch schon in einer kleinen Gesellschaft, ist geprägt von Politik, weil die Organisation dieser Gesellschaft Politik bedeutet. Ja. Jede Konsumentscheidung ist politisch. Jedes
Kleidungsstück, was man anhat, ist politisch. Wenn man es ganz krass formulieren möchte. Aber ja.
Und das soll kein moralischer Appell sein, nee. Nur noch Secondhand zu kaufen. Ja, okay, eigentlich soll es das schon sein.
Was wir vielleicht sagen wollen, ist, scheut euch nicht, politisch zu sein, weil selbst wenn ihr es nicht tut, seid ihr politisch und nicht gerade im positiven Sinne. Deswegen, ja.
Der unpolitische Mensch ist politisch, ohne es zu wissen.
Genau.
Hat irgendein schlauer Mensch gesagt, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Vielleicht war es auch einfach nur Alex.
Nee, es ist tatsächlich ein Zitat von irgendeiner Person.
Okay. Wir finden es raus, bis nächste Woche. Safe. Bis dahin haben wir es safe wieder vergessen.
Garantiert.
Aber ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte loswerden, Alex?
Ich will schlafen.
Dann wünschen wir dir süße Träumchen, hoffen, dass du es bald kannst. Und wir wünschen euch eine tolle Woche. Vielleicht sehen wir unsere Hörerinnen irgendwo auf einer Demo heute um 17 Uhr auf dem Holzmarkt. Genau.
So viel dazu.
Yes. Dann Tschüssikowski.
Bye.
Ist das Kaffee? doch gerade noch so, ja, also okay,
ist das aus, wie war's
so ein bisschen lustig aus. Ne, weil, genau, eigentlich dürfte nämlich erst jetzt losgehen.